Jetzt höre ich keine Antwort. Ich gehe da mal von aus. Würdet ihr mir den Bildschirm freigeben? Ich habe eine Präsentation.
Der Bildschirm müsste freigegeben sein. Kannst du... Okay. Hast du den zum Host gemacht? Du müsstest Bildschirm freigeben sehen.
Ja. Könnt ihr jetzt was sehen?
Nö. Kann das sein, dass du das falsche, dass du das andere Bild jetzt drauf machen musst? Simon? Geht nicht? Jetzt sehen wir es.
Aha, sehr schön. Gut. Ja, ihr Lieben, sollte ich irgendwie nicht gut zu verstehen sein, bitte ein kleiner Hinweis. Ich freue mich, bei euch zu sein. Schade, dass es nicht in Präsenz gerade geht, aber vielleicht kann sich das ja auch nochmal in späteren Monaten ändern. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das gemeinsame Miteinander im Werke unseres Herrn. Ihm gebührt dafür alle Ehre und aller Dank. Ja, wir haben heute Morgen ja ganz besonders gestaunt über unseren Gott. In dem letzten Lied haben wir auch zum Ausdruck gebracht, dass manchmal Zweifel sind in unserem Leben. Wir sind doch dankbar, dass wir zu ihm gehören dürfen. Die Kinder haben gerade gesagt, der eine Junge, ja, ich freue mich auf die Schule. Und manchmal ist das mir oder oft nicht so gegangen. Wir alle sind in Gottes Schule und dürfen uns freuen über den Weg, den er mit uns geht und ihm bestaunen. Wir haben gestaunt über die wunderbare Schöpfung Gottes. Und wenn man einen Astrophysiker fragen würde, der uns etwas erklärt über die Entfernungen, dann würden wir wahrscheinlich alle noch viel, viel mehr staunen, wie klein dieser Planet ist, ein Staubkörnchen im Universum, und dass hierher der Schöpfer kam und sich ganz klein gemacht hat, gestorben ist, auferstanden ist, lebt, wiederkommt. Unser Herr ist der wiederkommende Weltenrichter. Die Großen dieser Welt werden alle gehen, aber unser Herr, der kommt, und das macht uns froh und dankbar. Wenn man uns fragen würde, was treibt dich eigentlich an? Manchmal liest man ja solche Reklame bei den Sparkassen, dann wissen wir, was die antreibt. Was bewegt dich? Was hält dich aufrecht? Dann haben auch wir Christen Grund, darüber nachzudenken. Und ich habe da auch zu eine kleine Vortragsreihe. Und der erste Punkt, der dabei auffällt, ist, dass es eben darum geht, dass Jesus unser Herz gewonnen hat. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Erhalter, er trägt dieses ganze Universum durch sein mächtiges Wort, und er ist derjenige, der uns liebt. Und die Liebe zu ihm, das wünsche ich mir auch nach den vielen Jahren, wo ich in seinem Reich mithelfen darf, noch immer, ist ja ein ganz großes Vorrecht, dass diese Liebe zu Jesus bleibt. Und was, wenn man mich fragen würde, was bringt dich eigentlich morgens früh aus dem Bett raus und dass du fröhlich in den Tag hineingehst? Ich denke, ihr Lieben, wir können alle sagen, es ist doch diese Beziehung zu diesem wunderbaren Herrn. Und darum soll es dann auch gehen heute. Das Thema heißt, unser Herr Jesus ist einzigartig. Ich habe mal ein Gotteswort mitgebracht aus dem Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Er ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Der ewige Gott. Mose hat schon gesagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Ewigkeit ist ja nicht etwas, was wir mit all unserer kleineren oder größeren Intelligenz fassen können. Unser Gott ist ewig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe uns mal ein paar Namen und Titel unseres Herrn mitgebracht, uns neu zum Staunen zu bringen und bei allen Zweifeln, die oft da sind, doch immer wieder rückzublicken auf ihn und sein Werk am Kreuz. Die Liste ist nicht vollständig. Viele werden euch noch sicher einfallen, die darüber hinausgehen. Aber lasst uns einfach mal staunen. Er ist der Erste und der Letzte. Er wird das letzte Kapitel der Welt schreiben. Nicht Herrn Putin oder Biden oder wie immer sie auch heißen, unser Herr. Er ist der ewige Sohn des Vaters. Das freut uns, dass der Vater in ihm und durch ihn zu uns gesprochen hat, dass wir durch ihn den Vater kennen dürfen, der Messias, der Sohn Gottes von Ewigkeit und auch durch Zeugung und Geburt, der Sohn des Menschen, der Sohn Davids, der Hohepriester, der Sachwalter, der Erstling, der Erstgeborene, das so wird er immer wieder genannt in Beziehung zu uns, der ganzen Schöpfung aus den Toten, der Gemeinde, unter vielen Brüdern und Schwestern, der Eingeborene in seiner Beziehung zum Vater, der Fürst der Könige der Erde, ihr Lieben, das ist unser Herr. Und das Lamm, der wunderbare Rat, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Ursprung der Ewigkeit, der treue Zeuge, der gute Hirte, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das ist unser Herr, darum soll es gehen, jetzt auch in dem zweiten Teil des Gottesdienstes. Es ging ja schon um ihn im ersten Teil, ist eigentlich ja nur eine Fortsetzung. Ich möchte gerne einen aus dem Wort Gottes vorlesen, aus der Offenbarung. 1, Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit, die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Ja, ihr Lieben, mit ihm haben wir es zu tun. Er ist der Allmächtige. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wie ihr den Kindern zugesprochen habt, dass sie keine Angst haben brauchen, so wollen wir uns das auch immer wieder sagen. Die Zeiten, in denen wir leben, sind unruhige Zeiten. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir wissen, unser Leben ist in seiner Hand. Ich darf gehen als Kind an der Hand meines Abba, Vater meines himmlischen Papa, und sein Sohn ist mein Herr und sein Geist wohnt in mir, in uns allen, die wir ihn kennen. Und dieses vertrauensvolle Wort darf uns durchtragen, auch die Familien, die Kinder jetzt zum ersten Mal zur Schule schicken, ist ja für uns Eltern auch ganz spannend, ist eine gewisse Zeit des Loslassens, Losgebens. Das geht ja immer weiter und eines Tages werden wir alle irgendwann auch mal Abschied nehmen. Hier müssen wir auch loslassen, Liebgewonnenes loslassen. Aber wir als Gotteskinder sind dabei nie allein. Wir sind in der Hand dessen, der der Fürst, der Könige der Erde ist, der kommende Herr, der hier ein Reich hat, dieses Reich dynamisch ist. Es geht immer weiter und auch die Missionsgeschichte geht weiter. Völker finden ganz neu zu ihm Erweckungen hier und da. Menschen, besonders die in Verfolgung leben, zeugen davon, dass Menschen zum Glauben kommen. Auch von der Ukraine, wo immer wir hinhören. Von der ZAM haben wir ja auch ein großes Werk dort gehabt. Es ist ja jetzt irgendwie zum gewissen Stillstand gekommen. Aber immer wieder hören wir, dass Menschen kommen. Die Kirchen waren noch nie so voll, wird berichtet. Noch nie waren so viele Nachbarn in den Kirchen. Gott baut sein Reich. Ich werde meine Gemeinde bauen, hat er gesagt. Ja, schon im Alten Testament hat man ihm das Lob gebracht. Ich habe noch etwas mitgebracht von den Söhnen Korah. Die haben ja auch sehr schwierige Dinge erlebt. Plötzlich hat sich ja alles bei ihnen geändert. Ihr kennt die Geschichte. Und dann haben sie doch festgehalten, die Söhne, als sie gesehen haben, die ganze Familie kam um, festgehalten an dem einen, um den es geht, und dieses wunderschöne Lied gesungen nach der Melodie Lilien von den Söhnen Korahs, ein Maskil, ein Lied der Liebe. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Und deine Rechte lehre dich furchterregende Taten. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Und dann diese wunderschönen Verse, die in Hebräer 1 zitiert werden: Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, welch eine wunderschöne Ansprache, dich, o Gott, dein Gott. Ich habe mal vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen im Alten Testament rumgesucht, geforscht oder wie auch immer, wo wir die Trinität finden. Nicht? Ihr Lieben, da geht einem wirklich das Herz auf, auch im Alten Testament, noch verborgen, deutlich, aber schon vorhanden. Dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten, oder anders wird übersetzt, Genossen. Er, ihr Lieben, ist immer der Erste. Unser Herr Jesus lebt. Er lebt. Er ist auferstanden. Ist der Erste, Erstgeborene aus der Menge der Toten und der Toten. Der Erste, der auferstand und nie wieder starb. Unser Herr. Ja, für die einen ist er die grandioseste Erfindung der Menschen. Für sie hat er nie existiert. Für die anderen ist er der perfekteste Mensch. Andere sehen in ihm einen Revolutionär. Andere betrachten ihn als den Meister der Philosophie, vielleicht der größte von allen. Aber, jetzt kommt ein schönes Aber, für diejenigen, die ihm folgen, ist er Gott, gepriesen in Ewigkeit, der Einzige, der Herrlichkeit und Ehre, Lob, Macht und Anbetung verdient. Ja, dir gebührt die Ehre und Anbetung, ihm allein. Und ich kann euch nur sagen, es war ein großes Vorrecht, diesem wunderbaren König zu dienen, mitarbeiten zu dürfen, einer kleinen Stelle seines weltweiten Werkes, dass sein Reich weitergeht. Und es geht weiter, es hat angefangen in unseren Herzen, es geht weiter, er hat es gesagt. Und er ist der Yahweh Elohim, der treue Gott, der zu seinen Verheißungen steht. Wisst ihr, und dann gibt es Menschen, die für ihn ihr Leben gegeben haben. Heute noch Millionen, viele Millionen von uns, unseren Geschwistern, werden verfolgt, sind in Gefängnissen. Sie wissen aber, wir sind auf der Siegeslinie. Wir sind mit dem verbunden, der uns zu mehr als Überwindern gemacht hat, der uns geliebt hat. Sie geben ihr Leben für ihn, werden verfolgt, weil sie ihm Vertrauen geschenkt haben, diesem Jesus von Nazareth, dem Messias. Ja, und wir alle haben ja auch erlebt, in geringerem Maße oft als die, die in Verfolgungssituationen in Ländern mit islamischem Hintergrund oder anderen Religionen sich ihm zuwenden. Nachfolge hat einen Preis, das gilt auch uns. Wir alle dürfen einen Preis zahlen, aber lasst uns nie vergessen, dass er einen viel, viel größeren Preis für uns gezahlt hat. Sein Leben, sein Blut. Ja, wenn man die Frage stellen würde, wer ist denn dieser Jesus, den man Christus nennt? Vielleicht eine Umfrage, dann stellt man fest, dass 30% der Deutschen meinen, dass Jesus völlig unbedeutend sei. Einige behaupten sogar, er habe nie gelebt. Aber lasst uns bedenken, auch unsere Zeitrechnung ist immer noch nach Christus, nach Christi Geburt. Er ist nicht direkt zum Jahr Null geboren, wahrscheinlich 3-4 Jahre vorher. Aber unsere Zeitrechnung geht danach, noch immer. Ja, und es gibt auch außerbiblische Quellen, die uns auf Jesus hinweisen, zum Beispiel der bekannte Schriftsteller, der berühmte jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der hat berichtet aus der Zeit, dass es damals einen großen Menschen gab, den die Chefs des Landes durch Pontius Pilatus getötet haben, der Christus war. Und dann hat dieser Pontius Pilatus, Josephus hat das beschrieben, also er war ja römischer Prokurator von Judäa, der berichtet über den Prozess seinem Chef, dem Kaiser Tiberius, Folgendes. Herodes, Archelaus Philippus, Annas, Kaiaphas und das ganze Volk hatten ihn mir überliefert. Sie baten mich inständig, ihn zu richten. Ich fand in ihm keinen Grund, der irgendeine Anklage rechtfertigte. Trotzdem habe ich ihn geißeln lassen und befohlen, dass man ihn kreuzige. In dem Augenblick, als er starb, bedeckte Finsternis die ganze Erde. Die Sonne ward verfinstert am helllichten Tag und man sah die Sterne des Himmels, aber sie blieben blass und der Mond gab keine Helligkeit. Ja, das ist ein außerbiblisches Zeugnis. Vielleicht wird man sagen, wir brauchen das nicht, aber manchmal ist es ja auch gut, die zu sehen. Welch ein Ereignis! Der Sohn Gottes stirbt am Kreuz, die Sonne wird verfinstert, er hängt in aller Dunkelheit. Das war keine Sonnenfinsternis, die funktioniert höchstens 8 Minuten, wenn alle Parameter passen. Nein, Gott hat die Sonne verhüllt, ein Wunder. So ist unser Herr Jesus, dem wir dienen, dem wir folgen, dem wir lieben, der uns geliebt hat, der ein großes Vorbild war, auch für die Menschen. Lasst uns kurz vielleicht einen Blick auf sein Leben tun. Er hat sich gewandt gegen Ausbeutung der Menschen, gegen Ungerechtigkeit. Was hat er die Kinder gesegnet, wie wir das auch hier gerade getan haben? Er hat sie eingeladen, die Kinder, die vielleicht keiner wollte. Wie viele Millionen, 100 Millionen Straßenkinder gibt es auf dieser Welt, die keiner eigentlich will, die stören, aber er nicht. Er hat ein Herz für Kinder und sagt, lass sie kommen, ihrer ist das Reich Gottes. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, das heißt vertrauensvoll, dankbar, uns dem Schöpfer zuwenden. Er hat die Erwachsenen eingeladen, wie die kleinen Kinder zu werden. Von Mitleid bewegt, begab er sich von einem Ort zum anderen, tat Gutes, weckte Tote auf, tröstete Bedrückte, heilte die Kranken, sättigte Tausende. Er ist eine wunderbare Realität. Aber die Reaktionen der Menschen auf seine Person waren oft Trennungen. Er hat davon berichtet, dass Menschen sich entzweien, Väter und Töchter, Mütter und Schwiegertöchter, Menschen Feinde werden. An ihm kann man nicht neutral vorbeigehen. Man liebt ihn oder man ist gegen ihn. Schon Simeon hat es gesagt, als Maria mit dem Kindchen und Josef zum Tempel kamen. Da segnete Simeon sie, sprach zu Maria, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen oder Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch wir selbst, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Nun ist das passiert mit Maria dort am Kreuz, wir wissen es. Und selbst da hat er noch für sie gesorgt und sie dem Jünger anvertraut. Dieser Jesus ist unvergleichlich. Er ist mein Retter, mein Schöpfer, mein Retter. Jeder, der ihn hier kennt in diesem Raum, darf das sagen. Ich gehöre ihm. Er hat mich geschaffen. Ich bin schön, so wie ich bin und wertvoll mit Gaben bestückt. Es ist für uns von größter Wichtigkeit, seine Person und den Grund, warum er auf diese Erde kam, kennenzulernen. Ja, dazu laden wir die Menschen ein, nah und fern, und erinnern Sie, dass er geboren wurde in einem Stall, vielleicht noch nicht mal ein Stall, vielleicht nur unter freiem Himmel, in einer kleinen Stadt aufgewachsen, Nazareth, 350 Meter über dem Meeresspiegel. Wenn man durch diese Stadt gehen wollte, war man innerhalb von 15 Minuten durchgegangen, 30 Jahre im Verborgenen gelebt, als Zimmermann gearbeitet, nie eine politische Partei gegründet, nie eine Waffe benutzt, kein Geld, konnte bestimmen, dass im Maul des Fisches Geld war für die Steuern, also kein Geld und in dem Sinne auch keine Macht. Und doch hat er mehr Menschenherzen erobert als Napoleon und Alexander der Große und Cäsar zusammen, und wodurch? Durch seine Liebe. Auch dich und mich hat er nicht auf die Knie gezwungen mit den Peitschen, nein, auf die Knie geliebt. Das ist wunderbar. Theologen diskutieren über ihn, Skeptiker leuchten seine Existenz, aber Menschen aller Kulturkreise, quer durch alle sozialen Schichten, finden tiefen inneren Frieden, Vergebung, erfahren positive Lebensveränderungen. Und er löste die größte und positivste Bewegung aller Zeiten aus. Ja, und die einen haben eine tiefe Beziehung zu ihm, die anderen verachten ihn. Und wenn man so die Biografien der Menschen sieht, dann ist so beeindruckend, was am Ende passiert, nicht? Die letzten Worte, die sie sagten und so. Da wird berichtet von der Todesstunde von dem großen deutschen Philosophen Nietzsche. Ja, der hatte sich auf die Fahnen geschrieben, Gott ist tot. Und dann wird berichtet von seiner Krankenschwester, dass sie gesagt hat, er starb wie ein Wahnsinniger. Und sie hat gesagt, die Krankenschwester, ich möchte nie mehr einen Gottlosen sterben sehen. Von einem großen Kommunistenführer habe ich gehört, dass er die Stühle um Vergebung gefragt hat am Ende vor dem Tod. Er wusste, es geht in die Ewigkeit und ich werde zur Rechenschaft gezogen für alles, was ich an Leid und Elend über die Menschen gebracht habe. Und ganz anders unser Herr, der triumphierend aufruft, es ist vollbracht. Der das lebte, was er gesagt hat, denken wir an die Bergpredigt, da stellt er, oh, ich bin etwas, halt, ich bin durcheinander gekommen. Das sage ich euch gleich, was ich da sagen wollte. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir alle Menschen, auch alle, die heute hier hören, alle Menschen in einen tiefen See gefallen sind. Ihr kennt, versteht dieses Bild, und wir können nicht schwimmen. Und dann kommen die großen religiösen Lehrer und Gurus und sagen uns Folgendes. Der Konfuzius, der lehrt uns, du hättest meiner Lehre folgen sollen, mein Sohn, dann wärst du nicht da reingefallen. Mohammed, der kommt in unsere Not und sagt, Allah will, was immer er will. Buddha, es ist nur eine Illusion deines Geistes. Ändere deinen Geist und du wirst das Problem ändern. Und die gehen alle wieder weg, nicht? Die haben uns alle nicht geholfen. Krishna ruft mir zu, es ist dein Karma, dass du in den See gefallen bist. Du verdienst es. Und dann kommt unser Herr, der steigt selbst in den See hinein. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er zieht uns raus, zahlt für meine Schuld und Scham vor Gott, verändert mein Leben, zeigt mir, wie ich mit ihm leben kann. Ja, die Religionen dieser Welt, die werfen immer wieder neue Fragen auf und die Antworten ändern sich auch. Die Frage, habe ich genug getan, um Gott zu befallen? Er kam in die Welt, löste das Problem, die große Frage der Schuld. Und ja, darauf wollte ich hinweisen. Er selbst hat ja in der Bergpredigt die höchsten ethischen Normen, Anforderungen aufgestellt, aber er war auch der, der sie alle ausgeführt hat. Und das erkennen Menschen auch an. Und wir singen, niemand ist so treu und gut wie Jesus. Keiner ist so wunderbar wie er. Ja, und dieser Herr, dieser wunderbare Herr, der hat klare Antworten, nicht? Er stirbt am Kreuz stellvertretend sündlos, löst das Problem der Scham, der Schuld, der Sünde, der Sünden. Er hat Antworten auf die Frage des Leids. Er beantwortet die Frage nach dem Tod. Und er ruft zu, auch heute Morgen, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Und ich gehe mal davon aus, dass auch viele von euch mühselig sind, müde manchmal sind, beladen sind von Lasten, Fragen. Lasst uns zu ihm gehen. Wir müssen das immer wieder tun, ich auch. Das ist so ein Glaubenskampf, nicht? Dass man immer wieder sagt, Herr, ich verstehe überhaupt deine Wege mit mir nicht, aber ich vertraue dir. So dieses Dennoch des Glaubens, ja, kennt ihr ja auch wahrscheinlich alle immer wieder neu. Vielleicht manchmal muss man täglich sagen, Herr, ich klammer mich jetzt an dich und danke dir, dass du mich umklammerst und dass du mir zurufst, komm zu mir. Bei ihm, diesem wunderbaren Herrn, diesem großartigen Schöpfer, wenn man die Bilder, die ersten Bilder heute Morgen in der Stunde gesehen hat. Und ihr, die ihr in den Bergen wart, könnt auch viele, viele Bilder hinzufügen. Dieser Herr hat das alles geschaffen und er hält es alles in Stand. Das geht noch nicht. Das Universum ist noch nicht in Chaos versunken. Hier gibt es viel Chaos, ja. Es wird Tag für Tag schlimmer. Und wir rufen, Herr, komm, aber bitte rette noch den und den nicht. Vielleicht habt ihr auch Angehörige, wie wir, nahe Angehörige, Kinder oder manche Eltern, die ihn noch nicht kennen. Dann rufen wir, Herr, komm, aber bitte rette vorher noch den und den. Aber er sagt uns, wer den Sohn hat, hat das Leben, das ewige Leben, Leben Gottes selbst. Er ist es ja in Person, die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, Herr, verhärtet eure Herzen nicht. Und dazu möchte ich einfach auch aufrufen, jeden Einzelnen, auch hier heute Morgen, lass ihn ein in deine Persönlichkeit. Bekenne ihm deinen verlorenen Zustand, dass du in dem See bist und da nicht rauskommst ohne ihn. Und er steht zu seinem Wort, wenn wir bekennen, er ist treu und gerecht und vergibt. Ja, ihr Lieben, lasst uns diesen Jesus nicht vergessen. Er ist derjenige, der uns auch morgens fröhlich aus dem Bett steigen lässt, dessen Liebe uns bewegt und Mut macht, weiterzumachen, dem wir vertrauen, mit dem wir auf der Siegeslinie sind, auf der Überholspur. Man sieht das oft nicht so und wir denken oft, wir sind so klein. Nein, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir wollen nie vergessen, was dort geschah, dass der Zorn Gottes über ihn brach, dass er alleine dort hing, damit du und ich niemals allein sein brauchen, auch wenn wir durchs Todestal gehen müssen, noch bist du nicht allein, ich bin bei dir. Er hält deine Hand, er nimmt dich mit, er bringt dich ans Ziel und hat dir schon einen Platz vorbereitet in der Herrlichkeit. Ja, man erhöhte sein Kreuz. Wilde Menschen haben ihn ans Kreuz genagelt. Er hat das zugelassen. Er hat übrigens auch den Nägeln am Kreuz, den Atomen und Molekülen die Kohäsion gegeben, dass sie ihn überhaupt halten konnten, auch dem Holz. Und er hat den Soldaten, die ihn angenagelt haben, die Kraft zum Atmen gegeben, hat für sie gebetet. Welch ein wunderbarer Herr. Wir wollen nie vergessen, dass das Grab leer ist, er ist auferstanden, auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, auferstanden in eigener göttlicher Kraft und Autorität. Er lebt, er kommt, er ist ihr Sieger. Ihm gebührt die Ehre und Anbetung. Ja, vielleicht können wir gemeinsam zum Schluss des Gottesdienstes dieses Lied singen. Ich weiß nicht, ob es im Repertoire eurer Gemeinde ist. Dir gebührt die Ehre und Anbetung.